Wunderschönen guten Morgen euch allen. Heute soll es um Lukas 4 gehen, Nazareth. Und den Text, den wir eben gehört haben aus Jesaja 61, wurde nicht nur damals von Jesus in der Synagoge gelesen, sondern ich verbinde mit diesem Text ganz Besonderes. Ich war in Jerusalem, saß an der Klagemauer und habe diesen Text für mich gelesen, Jesaja 61, ganz schön auf Hebräisch. Und dann kam ein jüdischer Mann zu mir und hat mich gefragt, was liest du da? Ich sehe offenbar nicht aus wie ein orthodoxer Jude. Und dass ich dann auch noch Hebräisch lese, hat ihn wohl etwas irritiert. Und ich habe ihm gezeigt, Jeschajahu. Und er hat gemeint, schau, das erfüllt sich hier vor deinen Augen. Und hat auf die vielen Beter gezeigt. Und ich habe mich gefreut und wurde traurig, denn in unserem Text eben in Jesaja 61 geht es um die Wiederherstellung Israels im Land, ein Wunder Gottes für mich. Aber es geht vor allem um Augen des Herzens, die den Messias Jesus erkennen. Und diese Augen sind beim Volk Gottes bei Israel noch nicht geöffnet. Zu einem Teil ja, zu einem Teil nein. Und da habe ich mich gefreut und bin gleichzeitig traurig geworden. Das ist so ein tiefer Text. Ich möchte uns lesen aus Lukas 4, 16 bis 22. Ihr habt es hier angeschrieben. Und ich möchte euch bitten, nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns diese Worte der Gnade heute an diesem Sonntag aufschließt. Amen. Amen. Jesus kommt nach Nazareth, wo er erzogen war. Ich muss hier noch ein bisschen umbauen. So, er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, wo er aufgewachsen war, wo er herstammt. Da ist er aufgewachsen. Es heißt in Lukas 2, Jesus wuchs heran, eben dort in Nazareth, und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Nazareth, ein kleines, unbedeutendes Dorf, im Alten Testament noch nicht mal erwähnt, vielleicht 150 Einwohner. Und da heißt es in Johannes 1, 46, dass der Nathanael fragt: Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Da ist keine Messias-Erwartung, wenn einer aus Nazareth kommt. Da stimmt was nicht bei diesem Messias-Anwärter. Müsste ja eigentlich aus Bethlehem kommen. Also von Nazareth war eigentlich nichts zu erwarten. Aber Gottes Wege sind oft nicht unsere Wege. Hier wuchs Jesus auf in diesem kleinen Nest, Gottes Sohn, Messias und Erretter. Nazareth heute, ihr seht es hier eingekreist, liegt westlich vom See Genezareth in Galiläa. Nächste bitte. Noch ein bisschen näher im Blick. Es liegt zwar in der Nähe einer wichtigen Straße, der Via Maris, aber es ist wirklich fast Ende der Welt. Heute sieht Nazareth so aus, eine moderne Stadt. Und wenn wir noch ein bisschen näher gehen, sieht man hier in der Mitte, nochmal näher, die Verkündigungskirche. Das soll der Ort sein, wo der Engel zur Maria gekommen ist und wo das Haus der Maria gelegen habe und ihr erklärt wurde, was da mit ihr vorgeht und wo diese wunderbaren Worte gefallen sind: Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was mich bei Nazareth immer wieder bewegt: Nazareth ist heute nahezu ausschließlich arabisch. Da gibt es in Nazareth kaum Juden. Es gibt arabische Christen. Aber als ich das erste Mal nach Nazareth kam, war hier rund um die Verkündigungskirche Plakate "Tod den Ungläubigen" mit Koransuren. Das ist eine ganz eigenartige Atmosphäre. Dieser Heimatort Jesu, sehr stark in muslimischer Hand, hat mich bewegt. In Nazareth findet sich kaum ein alter Stein aus der Zeit Jesu, aber neben einigen wenigen Mauern ein Grab, wie wir es eigentlich nach Jerusalem packen würden, das Grab Jesu. Aber es ist natürlich nicht das Grab Jesu. Aber Besonderheit könnt ihr hier sehen, ein Rollstein. Es wurden nur ganz, ganz wenige Rollsteine in Israel gefunden. Aber hier in Nazareth, in diesem Grab aus der Zeit Jesu, tatsächlich ein Rollstein und dann hinten im Hellen das Grab. Mit solchen Nischen, in die nach einem Jahr die Knochen deponiert wurden. Es heißt hier, nächste, er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Ja, das war so eine Buchrolle. Ich muss mal vorsichtig sein, denn eigentlich ist die nicht gedacht, die jetzt so zu zeigen. Aber ich roll sie mal auf. Ihr könnt hoffentlich sehen, man musste aufrollen. Buchrolle, das ist Jesaja, das ist die große Jesaja-Rolle aus Qumran. Ihr braucht nicht fragen, es ist nichts Original, sonst würde ich nicht hier so locker stehen. Natürlich eine Kopie. Ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst auch reinschauen. Ich werde sie hier vorne auslegen und jetzt mache ich sie mal richtig rum und bin ganz froh, dass sie nicht gelitten hat. Und Jesus hat sie aufgerollt, bis er an die richtige Stelle kam und fing an zu lesen: Ruach Adonai Hashem Alai Ya'an Mashach Adonai Oti. Keine Angst, ich lese es nicht ganz auf Hebräisch, aber Jesus hat tatsächlich auf Hebräisch vorgelesen, diesen wunderbaren Bibeltext, und der bewegt mich, dieser Text. Der Geist des Herrn, und das ist gleich doppelt, Adonai, und dann noch der Gottesname, der Herr, hat mich gesandt. Was für eine Sendung Jesu. Jetzt rollen wir das Ganze mal wieder zusammen. Du kannst gerne die nächste Folie machen. Hoppla. Jetzt will meiner hier nicht mehr jetzt. Die Synagoge in Nazareth steht leider nicht mehr. Darf ich das, so wie es im Text heißt, dem Diener geben? Der Synagogendiener hat die Rolle, steht hier auch, wieder in Empfang genommen. Die Synagoge steht nicht mehr, auch keine Überreste mehr, aber es gibt in der Nähe von Nazareth, Nazareth Village, quasi ein Museumsdorf, wo das nachgebaut ist. Und ihr seht hier den Innenraum der Synagoge mit Bänken, wo die Menschen saßen. Da habt ihr unsere Reisegruppe. Müsst euch vorstellen, so saßen die Menschen und auf diesen Bänken und Jesus hat dieses Wort vorgelesen aus Jesaja und dann ausgelegt. Und die nächste bitte. Auch mit einer Abstellkammer und die nächste Folie, hier nochmal die Bänke. Und ihr seht hier im Vordergrund Buchrollen auf dem Tischchen liegen. Hier nochmal. Und jetzt kommt nochmal Bild von der Jesaja-Rolle. Das Ganze ist 7,32 Meter lang, wenn wir die also ausrollen würden. Und ein letztes Bild. Der Text ein wenig mehr aus der Nähe. Der Text, den Jesus hier liest, bewegt mich noch viel, viel mehr als die Umstände. Es ist interessant, hier zu lesen, dass es eine Textlesung gibt, dass es eine Auslegung gibt. Das haben wir vom Synagogengottesdienst, haben wir vieles übernommen. Aber viel bewegender ist das, was jetzt kommt. Ja. Da heißt es, Jesus spricht, liest vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und weiter im Text heißt es dann in Vers 21, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus deutet diese Worte auf sich. Ein erstes. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Dass Jesus Christus, der Gesalbte, Messias, der Gesalbte, das heißt eigentlich der gesalbt ist. Jesus, der gesalbt ist. So wie im Alten Testament zum Beispiel der Hohepriester Aaron gesalbt wird, oder wie Könige gesalbt werden. Und ich möchte da zu David gehen, das ist so eine interessante Parallele zu unserer Stelle hier. Entschuldigung. So eine interessante Stelle, wie David gesalbt wird in 1. Samuel 16, da heißt es, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Da haben wir genau diesen Doppelklang, den wir hier auch bei Jesus haben. Zum König gesalbt. Jesus ist auch zum König von Israel gesalbt. Aber so wie David mit Öl gesalbt wird hier von Samuel, so heißt es hier von Jesus, er ist mit Heiligen Geist gesalbt. Er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und auch bei David heißt es, der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Was für eine Salbung. Was für eine Autorität. Was für eine Bevollmächtigung hat der Sohn Gottes, wenn er auf diese Art und Weise zum König Israels und ich sag mal zum König aller Könige über die ganze Welt, über alle Schöpfung gesalbt ist mit Heiligem Geist. Es ist doch eigentlich nicht zu verstehen, dass sich Menschen gegen den erheben, den nicht als ihren Herrn und Retter annehmen wollen, der von Gott auf diese Art und Weise gesalbt ist, oder? Das ist unfassbar. Und ich frage mich, wie ist das mit meinem Leben hier an dieser Stelle? Manchmal lehne ich mich auch auf gegen diesen Gesalbten. Und manchmal muss ich prüfen, ob wirklich alle Bereiche meines Lebens diesem König unterstellt sind. Und ich muss mich fragen, wie kommt es, dass ich manchmal immer noch gegen ihn aufbegehre? An ihm kann es nicht liegen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ein zweiter Punkt. Zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das ist etwas aus der Tora, aus dem Gesetz des Mose, im dritten Buch Mose in Kapitel 25. Das angenehme Jahr des Herrn, das ist, ja, jetzt kommen unterschiedliche Begriffe, auch in unseren Übersetzungen, ein Jubeljahr. Das ist wirklich ein Grund zum Jubeln. Oder Jobeljahr findet ihr manchmal auch in den Übersetzungen, je nachdem, welche ihr habt. Oder es ist ein Erlassjahr, wo etwas erlassen wird. Es heißt in 3. Mose 25, Vers 9, da geht es um dieses Erlassjahr. Das sollst du Hörnerschall ertönen lassen im 7. Monat, am 10. Tag des 7. Monats, am Tag der Versöhnung, sollt ihr ein Schofarhorn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Jetzt merke ich gerade, ich habe kein Schofarhorn im Bild. Ich besitze auch keins, deshalb habe ich es wahrscheinlich vergessen. Das ist so ein Widderhorn, so ein gedrehtes. Da wird angekündigt, kommt etwas Besonderes. Da musst du aufpassen. Das ist der Anfang von diesem Jubeljahr. Jedes 50. Jahr war so ein Jubeljahr. Und im nächsten Vers, ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Das ist, wenn du dich als Sklave verpflichtet hattest, zum Beispiel, weil du verschuldet warst, dann hast du bisher diesem Herrn gehört, einem Volksgenossen, einem Israeliten. Aber in diesem 50. Jahr waren alle freizulassen. Müsst ihr euch mal vorstellen, alle Sklaven werden freigelassen. Das ist ein wunderbares Jahr. Und es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Da werden Schulden erlassen und da wird das Land, das ja ein Erbteil von Gott ist, zurückgegeben an den ursprünglichen Besitzer. Da war was los. Da wurden die Eigentumsverhältnisse wieder geordnet, da wurden Schulden erlassen. Das ist das, was Jesus hier predigt. Nämlich die Befreiung von der Sünde, die Freilassung aus der Sünde und all ihren Folgen. Das beginnt zu diesem Zeitpunkt, ihr versteht mich richtig. Da wird freigelassen. Die Folgen der Sünde werden umgekehrt. Armut, Gefangenschaft, Blindheit, Unterdrückung. schauen wir uns den Text nochmal an. Was ist die Botschaft Jesu? Den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Nächste. Ich habe die Folie hier jetzt überschrieben bei diesen Stichworten, die ich eben vorgelesen habe, mit das, was in Vers 22 steht. Das sind Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Das ist das, was er hier ankündigt. Und diese Worte der Gnade sind das, was er dann ja umsetzt in seinem Leben, was wir in den Evangelien erleben. Und ich würde jetzt am liebsten über jeden dieser Punkte ganz lang reden, weil das ist so eine tolle Sache. Ich kann nur ein wenig herausgreifen. Ich fange mal mit der Armut an. Das ist einmal geistliche Armut. Arm im Geist kann man auch in den Seligpreisungen in Matthäus 5 das wiedergeben. Arm im Geist, geistlich arm. Und da heißt in 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das passt so gut zu diesem Jubeljahr, wo das alles wieder in Ordnung kommt. Und Jesus wurde unseretwegen arm, wir, die wir geistlich arm waren, sowas von arm, damit wir reich werden. Da verkehrt er eigentlich das, was richtig ist, menschlich gesehen. Wie ist die Überschrift? Worte der Gnade. Was ist das Ergebnis davon, dass er arm wurde und wir reich? Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Jeder Segen. Was für eine Fülle an geistlichem Reichtum, den Jesus uns gebracht hat. Und das hat er sich alles kosten lassen, dass er Mensch geworden ist, zu uns herabgestiegen ist. Unsere Sünde ertragen hat, unsere Schwachheit und Versuchung geteilt hat. Und das bis zum Tod am Kreuz. Geistliche Armut. Aber bei Jesus finden wir auch Ansätze, die eigentlich schon aus dem Alten Testament kommen und sich durch die ganze Bibel ziehen, nämlich auch, dass irdische Armut eine Folge von Sünde ist. So hat Gott sich sein Volk nicht gedacht gehabt. Eine Folge von Sünde, irdische Armut, sie entsteht oft durch Ungerechtigkeit, durch Herrscher, die schlecht sind. Und was alles dazugehört, eben Sünde. Und natürlich hebt Jesus auch die Folgen der Sünde auf. Ich werde später noch mehr dazu sagen. Zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Zerbrochenen Herzens. Auch das wieder ein Doppeltes. Körperliche Heilung gehört dazu, denn dieses zerbrochene Herz kann auch so tief seelisch sein und braucht dann Heilung. Aber ich sehe hier auch ganz stark die Heilung von der Sündenkrankheit. Auch so verwendet das Alte Testament diesen Begriff Heilung. Die Befreiung, Gefangenen Befreiung zu verkünden und Zerschlagene in Freiheit zu setzen, Diese Freiheit, die kommt gleich zweimal vor. Eine Freilassung. Kein Wunder, wenn es um ein Jubeljahr geht, wo Sklaven freigelassen werden. In Johannes 8 sagt Jesus, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Und mich bewegt der nächste Punkt ebenfalls. Den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Wie viele Blinde, körperlich Blinde, hat Jesus geheilt, immer wieder. Und was ist das für ein Elend, wenn man nicht sieht? Und da haben wir sogar mal einen blind geborenen. Doch ihm tut Jesus die Augen auf. Aber es ist auch die geistliche Blindheit. Wahrscheinlich haben wir, ich nehme mal an, keinen unter uns, der körperlich blind war und geheilt worden ist, vermute ich. Meldet sich auch keiner. Wer ist von der geistlichen Blindheit geheilt? Also es müssen alle Hände bitte nach oben. Weil ich möchte da Gott die Ehre geben. Diese Blindheit kann nur Jesus wegnehmen. Erinnert ihr euch noch, wie ihr zu ihm gefunden habt und wie blind und dunkel es vorher war und man die einfachste Bibelstelle nicht verstanden hat? Und er macht diese Augen auf und ich erkenne mich, aber ich erkenne vor allem ihn. Was für ein Arzt, der Blinde heilen kann und uns die Augen auftut. Und ich freue mich so, dass das nicht nur einmal war. Bei mir ist das viele Jahre her, bei vielen von euch auch, sondern wo immer mal wieder eine Sehschwierigkeit kommt, dann gibt es eine neue Brille und die Sehstärke passt wieder. Den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Die nächste bitte. Ich möchte jetzt von diesem Text ausgehend uns hineinnehmen, weil in das, wo uns Jesus hineinnimmt. Das war die Sendung Jesu. Ich bin das Licht der Welt, könnte man drüber schreiben. Und es wird uns zugesagt, ihr seid das Licht der Welt. Es heißt in Johannes 20, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Eine ähnliche Sendung. Und in 2. Korinther 1 heißt es, Gott aber, der uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Da haben wir Sendung, Jesus, Gott hat mich gesandt, Jesaja 61. Da haben wir Salbung und da haben wir Versiegelung und das Unterpfand des Geistes. Sehr ähnlich wie bei Jesus. Was machen wir? Menschen. Und wir sind jetzt viele Etagen tiefer, dessen bin ich mir bewusst. Bitte, ich stelle uns hier nicht einfach mit Jesus auf eine Stufe, aber in diesen Auftrag hinein. Was heißt das für uns? Ja. Nochmal die gleiche Folie. Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen. Da heißt es, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Wörtlich heißt es hier eigentlich, den Armen das Evangelium bringen. Frohe Botschaft, das Evangelium steht hier wörtlich. Und es gehört zu den erstaunlichsten Tatsachen, dass Gott uns schon damals in Matthäus 28 mit hineinnimmt und uns in alle Welt sendet, dass wir das Evangelium allen Menschen bringen. Evangelisation. Gott vertraut uns seine kostbare Botschaft, sein Evangelium an, sagt es weiter. Wunderbar. Und wir stehen in einer faszinierenden Zeit von über 200 Jahren moderner Weltmission. Und was tut Gott immer wieder für Wunder und welche Völker werden erreicht und Menschen lernen ihn kennen? Ja, jetzt muss ich aufpassen, sonst wird es ein bisschen länger. Aber ich staune jetzt einfach mal über den Iran. Im Iran haben wir gut 80 Millionen Menschen, ähnlich wie in Deutschland. Und im Iran ist, das wissen wahrscheinlich die meisten, Verfolgung. Da könnte ich jetzt einiges Schlimmes erzählen, das machen wir nicht, sondern das, was Gott Großes tut. Keiner weiß, wie viele Christen es im Iran gibt. Wir können sie nicht zählen, schon den Umständen halber, aber die Schätzungen sind zwischen 300.000 und 1,5 Millionen. Mitten in der Verfolgung, mitten wo es ins Gefängnis geht, mitten wo schlimme Dinge geschehen. Und wenn wir in der Mitte sind, bei 800.000, ist das eine tolle Zahl für dieses Land. Wie macht Gott das? Wie macht Gott das? Er hat uns hineingenommen in diese moderne Weltmission und wir erleben, wie es ist, dass Armen, geistlich Armen, die frohe Botschaft, das Evangelium verkündigt wird. Das ist die eine Seite, frohe Botschaft den Armen. Wie ist das für den, der nicht genug Nahrung hat? Frohe Botschaft. Das geht, Neues Testament, in Apostelgeschichte Kapitel 6 los, als Witwen nicht genug versorgt sind. Und da heißt es nicht, ja Moment, aber jetzt ist es wichtig, dass wir Jesus verkündigen, das ist natürlich absolut wichtig, sondern wir müssen auch natürlich diese Notleidenden versorgen. Und die Apostel organisieren, dass Diakone eingesetzt werden. Und das waren ja nicht nur welche, die so ein paar Leute versorgen mussten. Das war ja eine Mega-Gemeinde mit vielen, vielen Menschen. Und man hat sich darum gekümmert, dass alle genug zu essen hatten. Den Armen frohe Botschaft, das ist ganz, ganz praktisch. Gefangenen Befreiung zu verkünden. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, Amazing Grace. Wie heißt das auf Deutsch, bitte?
O Gnade Gottes, wunderbar.
O Gnade Gottes, wunderbar. Amazing Grace. Von, er heißt John mit Vornamen, John Newton. John Newton, ich rede mal jetzt nicht über Newton, sondern ich rede über Wilberforce. Heißt der auch John mit Vornamen? Irgendwie hängen. Naja, egal. John Newton hatte einigen Einfluss auch auf Wilberforce und es ging um Abschaffung der Sklaverei durch einen Sklavenhändler. Ein Christ, einer der Christ geworden ist. Was für eine Auswirkung des Evangeliums. Wie ist es heute? Ihr könnt das gerne ausleihen. Deshalb habe ich das Buch dabei über Wilberforce. Der Mann, der die Sklaverei abschaffte, Untertitel. Eine tolle Geschichte, was für eine Sprengkraft das Evangelium hat, wie das Wort Gottes ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt oder anders formuliert, der Ketten sprengt. Sklaverei. Wie ist das heute mit Sklaverei? Noch heute gibt es genug, glücklicherweise, viele Christen, die Sklaven freikaufen auf der Welt. Ich weiß nicht, ob ich das schon begegnet ist. Leider haben wir so manche Sklaven, gerade in der arabischen Welt, die von Christen freigekauft werden müssen. Wir können Gefangene im Gefängnis besuchen und vieles, vieles andere auch. Man muss es nicht so hoch ansetzen, Aber das ist eine Komponente des Evangeliums, dass es auch um solches geht. Da heißt es weiter im Text, Jesus rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Da ist in Jesus das Wirklichkeit geworden, das erfüllt, was in Jesaja 61 geschrieben steht. Darüber habe ich bis jetzt schon gesprochen. Hier möchte ich über einen anderen Punkt noch kurz reden. Da heißt es, er setzte sich. Der Sohn Gottes steht, wenn er Wort Gottes vorliest. Und wenn die Auslegung kommt, dann setzt er sich wieder. Eigentlich habe ich einen Fehler gemacht, merkt ihr? Wir sind gestanden, ja, das war richtig, beim Wort Gottes vorlesen. Aber eigentlich hätte ich mich jetzt setzen müssen, nach diesem Vorbild. Das drückt etwas aus. Meine Worte sind nicht einfach Gottes Wort. Das macht uns Jesus hier vor. Natürlich hätte er den Anspruch gehabt, stehen zu bleiben. Denn er ist Gottes Sohn. Aber lasst uns immer unterscheiden, was ist meine Auslegung und wo geht es darum, zu stehen. Worte der Gnade, nächste Folie, Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Den Armen Evangelium zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Wie sind die Reaktionen? Vers 22, sie staunen, sie wundern sich. Wie kann der Sohn Josefs, den wir doch kennen, der hier aufgewachsen ist, der einen Beruf gelernt hat, der unter uns gelebt hat, wie kann er solche Worte sagen? Wie kann er der Messias sein? Aber aus dem Staunen, oder dem sich wundern, besser gesagt, Vers 22, kommt in Vers 29 etwas ganz anderes. Sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Da hat er was Unbequemes gesagt gehabt zwischendrin. Das wir jetzt nicht miteinander gelesen haben. Da hat er etwas gesagt, was sie in ihrem Leben getroffen hat. Und dann kommt die Ablehnung. Ihr kennt das an so mancher Stelle, wie schnell der Jubel für Jesus umschlagen kann, dass man weg von ihm geht, kommt oft in der Bibel vor. Oder die wollen sogar dieses Problem beseitigen, indem sie ihn umbringen. Sie wollen diesen Messias nicht. Aber das, was wir hier doch sehen, diese Worte der Gnade sind doch so schön, oder? Die sind doch so schön. Und das, was Jesus bringt, ist doch so wunderbar. Aber sie wollen nicht umkehren. Sie wollen nicht kapitulieren vor diesem Jesus. Sie wollen ihn nicht zu ihrem Herrn machen. Sie wollen gern den Segen, aber er darf sie bitte nichts kosten und schon gar nicht auf den Kopf zugesagt bekommen, bei euch stimmt etwas nicht. Man kann sich sehr freuen über jeden, der diese Worte der Gnade wirklich annimmt und in diesen Worten der Gnade mit Jesus lebt und sich befreien lässt von Sünde, Tod und Teufel. Und das in jedem Bereich unseres Lebens und an jedem Tag. Ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss. Herr Jesus, du bist hier in die Synagoge in Nazareth gegangen und hast gesagt, diese Worte aus Jesaja 61, die haben sich erfüllt in dir. Herr, danke, dass du derjenige bist, der unsere blinden Augen öffnet, der uns Freiheit gibt, der uns befreit von der Macht der Sünde und des Todes, der uns befreit auch zu einem Dienst für dich, sodass wir an deinem Werk, zu dem du uns berufen hast, mitarbeiten können. Danke, dass du ein Gott bist, dem alle Macht gegeben ist und der nicht nur Worte sagt, sondern der handelt aus Liebe. Amen.